Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Bin gerade im Fasten, vielleicht diejenigen, die das auch optisch sehen, können es merken. Fasten, Schweigen, Meditieren. Das ist so angelehnt an die Zen-Tradition. Wie ein Sesshin, man sitzt da 8-mal am Tag und meditiert im Sitzen. Das ist am Anfang gar nicht so einfach mit dem Sitzen. Und die Gedanken, die ich da heute Vormittag dazu den Mitsitzenden mitgeteilt habe, die würde ich euch auch ganz gerne weiterreichen, weil da einfach doch eine ganze Menge auch dranhängt und daraus folgt. Und man kann an all diesen Übungen eine ganze Menge für sich sehen. Das könnte man genauso beim Laufen machen zum Beispiel. Ist ja sprachlich auch schon so deutlich, ne? Läuft was in deinem Leben? Läuft etwas bei dir? Und ja, wenn du bewusst läufst, kommt da auch viel ins Laufen. Das könnte man sich im übertragenen Sinne natürlich auch zunutze machen. Vielen fällt ja beim Laufen auch viel Gutes ein. Das ist nicht so erstaunlich, einfach weil die Durchblutung sehr gut ist, wenn du beim Laufen, neudeutsch Joggen bist. Und da kenne ich Kursteilnehmer, die ich dazu animiert habe, die dann sogar ein Diktiergerät mitnehmen. Brauchst du beim Laufen aber gar nicht, weil auch danach die Durchblutung ja noch sehr gut ist. Und die guten, die wichtigen, die großen Ideen, die bleiben dir dann ja auch. Das kannst du bei allem machen. Ja, wenn du rennst, kannst du dich auch fragen, rennt was bei mir in meinem Leben? Rennt was? Geht was? Geht was vorwärts? Geht's voran mit mir? Das ist beim Laufen, beim Gehen, beim Rennen, das auch beim Sitzen, auch beim Stehen sogar. So ganz schwierige Situationen habe ich oft im Stehen beraten. Weil es viel besser ist, etwas durchzustehen, wenn es sehr schwierig ist, als etwas auszusitzen. Ja, das ist keine Frage. Also wenn es wirklich Materie am Letzten ist und Spitze auf Knopf steht und jemand in einer ganz schwierigen Situation ist, also dann ist es viel leichter, es durchzustehen, als es durchzusitzen. Und beim Stehen kommt man dann auch schnell in so eine Tiefenentspannung, Alpha, manchmal Theta, bisschen Trance hinein, kann man sich so in Gedanken auflehnen, als wäre das ein Stehpult. Was übrigens auch eine wunderbare Einrichtung ist. Also bei mir ist das hier ein Stehpult. Ne? Wenn ich das so umkippe, aber hier könnt ihr das vielleicht auch wahrnehmen. Da ist ein Stehpult. Und Stehen ist in vieler Hinsicht auch für den Organismus, für den Körper ein bisschen gesünder, als jetzt immer zu sitzen. WHO sagt, sitzen ist das neue Rauchen. Also du kannst natürlich auch bewusst sitzen und auch aus dem Sitzen was machen. Und dazu heute einen Podcast. Da sitzen wir so zusammen, eine große Gruppe, jetzt nicht so groß wie sonst, weil ja gerade Corona-Koma angesagt ist. Also sind wir mehr als ein Drittel weniger, mit großem Abstand. Aber wir sitzen da doch, jede und jeder für sich. Und wenn du es nie gemacht hast, eben wie gesagt, ist es gewöhnungsbedürftig, sagen wir schnell dazu. Also wir sind es nicht gewohnt, so gerade aufrecht zu sitzen. Ja, da ist direkt jetzt doch so ein bisschen, man streckt sich noch so, kann man direkt sehen. Und die Hände in so einer besonderen schwebenden Position. Also da ist schon Sitzen vom Feinsten letztlich, aber am Anfang auch vom Anstrengendsten geboten. Und da sind wir in der Regel in so einer Situation, wo wir uns dazu gestresst fühlen. Ja, also obwohl es ja immer die eigene Entscheidung war, sich zum Kurs wie Fasten, Schweigen, Meditieren anzumelden. Das ist sicher der anspruchsvollste von unseren Fastenkursen, der auch am meisten Anforderungen stellt. Ja, der ist wirklich eine Herausforderung. Aber immer da, wo eine große Forderung ist, ist auch Förderung dabei. Es ist auch der förderlichste von den Fastenseminaren, die ich so anbiete. Und das sind ja viele. Ja? Also Fasten und Wein fordert uns jetzt nicht so stark heraus. Schöne Spaziergänge, Buschenschank besuchen, sich ein bisschen Ekstase vor einer Atemsitzung schon trinken und dann auch noch mit einem verbundenen Atem auf den Weg gehen. Das ist ein ganz anderes Thema. Lebensfreude sozusagen, Ekstase, ist ein ganz anderes Thema als so diese Strenge von einer Zen-Tradition. Na gut, um die geht's jetzt. Obwohl du dich also selbst entschieden hast, dieses Seminar gebucht hast, kommt es dir dann irgendwie vor, jetzt muss ich da sitzen, 8-mal am Tag, in dieser aufrechten Position. Die ist ja nicht böswillig so gewählt, damit die Kundalini gut aufsteigen kann, da in deiner Weltachse. Aber es kommt einem so vor, ich muss da schon wieder. Jetzt habe ich es gerade erst überstanden und schon muss ich wieder zum Sitzen. Gut, dann sitze ich da sozusagen gezwungen. Also ich bilde mir das ein. Ich schaue gar nicht mehr durch, weiß gar nicht mehr, dass es meine Entscheidung war, dass ich dann wirklich mal Schwert aus der Scheide gezogen habe und was für mich tun wollte. Ich projiziere das jetzt drauf. Ich muss sitzen, weil die da, die Kursleiter, das sagen oder das auf dem Programm aufgeschrieben haben, das wollen. Dann bin ich da natürlich als Opfer und ziemlich gequält. Keine günstige Position aus meiner Sicht heraus. Da ist es dann ganz gut, man erinnert sich dran, ich wollte ja einfach mal sitzen. Und ich wollte sitzen, ist schon viel besser. Dieser Wille, ich will da was für mich tun, ich will da auch was erreichen. Aber es ist natürlich genau dieser Wille, ich will sitzen, führt dazu, dass ich das, worum es letztlich geht, das Loslassen des Egos mal für einen Moment, wenigstens für ein Satori, so ein Glückserlebnis der Erleuchtung. Ich will, verhindert es gerade. Dann okay, merkt man so mit der Zeit, das Ich will ist es auch nicht. Dann kommt vielleicht manchmal auch schon vorher das Über-Ich, wie Freud es nannte, dazu und sagt, ich sollte sitzen. So macht man sich selbst den erhobenen Zeigefinger, so gouvernantenhaft, wie man es von der Kanzlerin Merkel gewohnt ist, ne? Die dann die größten Grobheiten so mit erhobenem Zeigefinger bringt. Also ich sollte sitzen. Man sitzt hier. Das ist auch noch, wo man sich eher so als Opfer fühlt. Ja, das ist eben das Über-Ich, das kommandiert einen dann. Also ich muss ist nicht gut, ich sollte es nicht wirklich inspirieren. Ich will vielleicht da noch die Beste von den dreien, aber auch letztlich ein Stück verhindern dieses. Ich will mit dem Kopf durch die Wand, ja, wie wir es so oft machen, eigenen Kopf durchsetzen, meinen Willen. Und kann man so ein bisschen am Kinn ablesen, ne? Also wie stark der ist. Ne? Wie ihr das so optisch seht, ich habe da auch eine ganze Menge Kinn. Ich kann wollen, was durchsetzen. Also ist nicht die ideale Haltung noch. Und wir könnten dann noch ein Stück weiter, wenn wir weiter sitzen, wird es auch passieren, dass dann aus diesem Ich sollte oder ich will so eine weitere Ebene kommt, wo man dann denkt, aha, ich kann jetzt sitzen. Das ist auch noch nicht die Lösung, weil dann kommt Stolz dazu. Ich kann sitzen. Ich habe diese Stufe bewältigt. Da wäre es gut, kommt gleich ein Schuss Demut damit rein, wenn man sich sagen könnte, okay, ich kann jetzt sitzen. Der Körper macht also Sitz, wenn ich zu ihm sage, Sitz wie ein besser erzogener Hund. Und fällt dann vielleicht Franz von Assisi ein, der sagte vom Körper Bruder Esel. Also der kann viel tragen und ertragen, ist wirklich belastungsfähig, aber auch stur. Wenn er seine Gewohnheiten hat, dann hat er die. Aber jetzt haben wir dem was Neues beigebracht und ganz stolz, ich kann sitzen. Und die Demut wäre insofern fällig, weil man sagen könnte, okay, also von den 22 Stationen, die im Tarot in den großen Arkana beschrieben sind, ist es erst die vierte, der Kaiser, the Emperor, der sitzt auf einem Würfel. Der Würfel ist ein Symbol der Vielheit einerseits, aber auch das Kreuz der Materie. Wenn man ihn in die Ebene ausfaltet, ist der Würfel ein Kreuz. Das ist dieses Thema, wo es darum geht, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen vom Besitz? Und der Kaiser an der vierten Position, der muss es schaffen, dass er seinen Besitz besitzt. Eine gute Frage an dieser Stelle, besitze ich mein Geld oder bin ich besessen von Geld? Nach meinen Erfahrungen sind viel mehr besessen vom Besitz, als ihn wirklich besitzen und einsetzen für ihre Entwicklung oder die andere. Okay, also ich kann sitzen, dann müssen wir wieder zum stolzen Schuss Demut dazu bringen, damit sich das auch wieder löst. Ist schon ein Fortschritt, aber ist noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange. Aber immerhin schon nach ich muss, ich sollte, ich will, ich kann, vierte Stufe, ist schon ein Fortschritt. Ich kann. Und wenn man dann das auch genießt, dass man es kann, dann kommt irgendwann so ein Moment, wo die Demut sogar überwiegt, wo man merkt, ich darf sitzen. Ich darf sitzen, das ist eigentlich eine Gnade. Ich nehme ja 9 Tage, 10 sogar eigentlich, 2 Wochenende und eine ganze Woche Zeit, um fastend, damit erleichternd und schweigend zu sitzen, nur sitzen, um meinen Sitz zu perfektionieren. Und ich darf das. Ich kann mir das leisten, so eine Zeit für mich und meine Entwicklung zu nehmen. Und dieses Gefühl von Gnade ist schon noch viel bezaubernder, viel schöner. Ja, also wir kommen da immer weiter. Ich muss, ich sollte, ich will, ich kann, ich darf. Und dann geht es aber noch eine Stufe weiter, wo man dieses Empfinden hat, es sitzt. Da ist das Ich gar nicht mehr dabei. Es sitzt. Das ist dann schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wird zwischenrein immer mal auch aufblitzen. Es sitzt. Und dann geht es noch eine Stufe weiter. Einfach sitzen. Sein. Ja, diese 7 Stufen, die kann man in allem Möglichen entdecken und finden. Und kannst du auch anwenden auf deine Meditation zum Beispiel, wenn es am Anfang nicht so läuft. Ja, wenn du ein Ziel in der Zukunft hast, eine Vision sozusagen, ein Motiv, ein Bild von dir, wo es sitzt, wo du im Sein sitzt, ist es sehr hilfreich. Deswegen sind so Bilder von Menschen, die sich verwirklicht haben im Sein, ja, Christus, Christos, der Gesalbte, der Buddha, das Buddha-Bewusstsein oder Lao Tse oder Krishna sogar, Gott, Mohammed, der Prophet, Allah, Jahwe, egal wie du diese Einheitssymbole nennst. Um den historischen Jesus, um den historischen Gautama Buddha geht es da gar nicht. Ja, also wenn in Tamangar so viele Figuren auch da sind, mitten in der Natur, geht es nie um diese konkrete, da steht schon ein Konfuzius auch, aber nicht, weil es um diese Figur geht, sondern dieses Bewusstsein, was auch der Stufe auf dem Weg jedenfalls repräsentiert. Also, wenn wir einen Ausblick haben, wo es hingeht, tun wir uns in vieler Hinsicht leichter. Ich kann das von mir ganz gut beschreiben. Also, wie ich so anfing, mit Torvald Detlefsen zusammenzuarbeiten, da war es mir ein besonderes Anliegen, nach meinen hunderten von Stunden Analyse, Psychotherapie zu verkürzen, ohne die Effektivität zu reduzieren. Im Gegenteil, die muss gesteigert werden aus der Erfahrung der Psychoanalyse heraus. Aber es muss auch überschaubar werden. Das ist aus meiner Sicht nicht okay, so mit offenem Ende rumzutherapieren und hunderte Stunden zu sammeln. Das ist so eine Lebensbegleitung, da wird sich schon irgendwas verändern. Und wir haben das reduziert auf 4 Wochen, einen Mondzyklus. Und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert aber nicht bei allen. Da gibt's Münchner, wo es nicht funktioniert. Und da gibt's Verstopfte, wo es auch nicht funktioniert. Mit den Münchnern, das haben wir schnell gelöst. Die mussten halt auch ausziehen bei sich zu Hause in eine Pension oder ein Hotel, damit sie nicht immer im selben Rahmen, im selben Muster drin bleiben. Und dann wird die Therapie zur Sisyphusarbeit. Machst du 2-mal die Woche und Dienstag 1 Stunde und bis der am Freitag wiederkommt, hat er sich schon wieder völlig im alten Muster etabliert. Dann kannst du den Felsen wieder hochrollen. Die Sisyphus-Dramatik in diesem Mythos. Also das war schnell gelöst. Die Verstopfung war auch eigentlich schnell gelöst. Das habe ich ganz funktional als Arzt mit natürlichen Abführmitteln gemacht. Und später dann mit dem Fasten. Und allerdings aus der Erkenntnis, dass jemand, der verstopft ist, auch nicht richtig seine Schatteninhalte rauslassen kann. Da ist dann doch viel mehr gefolgt. Ja, also ist mir schon klar geworden gewesen auch, Dickdarm, wo am Ende die Verstopfung sitzt, der Pfropf sozusagen, das ist letztlich Plutoares Reich, das Totenreich des Körpers, wo das alte Überlebte gelagert wird. Achte Lebensbühne. Und wenn man da nicht öffnen und loslassen kann, hat es Auswirkungen auf den psychischen Schatten, so wie ihn Carl Gustav Jung beschrieben hat. Und dieses Zusammenspiel, da beginnt letztlich Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, der ganze Weg. Gut, dann habe ich das bei anderen Krankheitsbildern getestet und siehe da, das hat sehr weitgehend ganz ähnlich funktioniert. Und ich habe mit Torwald dann das erste zusammen dieses Buch Krankheit als Weg geschrieben über dieses Thema der Krankheitsbilderdeutung. Und ich hatte keinen Schimmer, was daraus wird. Ich hatte auch gar keine Vision, kein Ziel. Also ich fand es eine wunderbare Art, das Verständnis von Krankheit zu erweitern. Aber was dann kam, da war ich völlig unvorbereitet drauf. Ja, erstmal, dass das so komplett ignoriert wird von den Kollegen, hat mich dann schon betroffen gemacht. Ich habe immer wieder versucht, das einzubringen, aber irgendwie wurde es ignoriert. Und dann kam so eine Phase, wo man sich fast lustig drüber gemacht hat. So nach dem Motto, wenn es so leicht wäre, hätten wir das auch schon längst gefunden. War aber so leicht. Und dass alles Großartige letztlich relativ einfach ist, war mir damals noch gar nicht so klar. Habe ich dann mal später bei Einstein gelesen. Und dann kam eine Phase, die hat mich noch mehr betroffen gemacht. Wir wurden plötzlich bekämpft dafür. Also da haben Leute wirklich viel Energie reingestellt, um uns schlecht dastehen zu lassen. Gar nicht mal inhaltlich. Da ist es schlecht zu kritisieren, weil es einfach eigentlich jeder kennt und weiß, der Volksmund ist voll von diesen Ausdrücken und so weiter, die psychosomatisch sind. Aber trotzdem war dann ziemlicher Gegenwind. Das hat mich wirklich also total genervt. Und dann plötzlich war es durch. Und wir hatten gewonnen, sozusagen. Heute gibt es 28 Sprachen, die Bücher übersetzt haben, also über 50 Länder. Das hat sich total verbreitet. Und tatsächlich zum Beispiel Mexiko bis in so Universitätsbereiche hinein, hat mir mal jemand aus Mexiko dann mitgeteilt, wusste ich gar nicht. Naja, also später erst habe ich das von Gandhi gelesen, der auch viel größer noch was ganz Neues in die Welt gebracht hat, der gesagt hat, am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, na genau so habe ich es erlebt. Und ganz ähnlich war es dann an einigen Punkten mit dem Wasser trinken, mit dem Mandala malen und so weiter. Aber vor allen Dingen auch mit Peace Food, dieser pflanzlich vollwertigen Ernährung. Das wusste ich jetzt schon. Erstmal wird es ignoriert, war so, gar nicht lang. Dann wurde es lächerlich gemacht. Ja, also Kohlköpfe und Kohlfresser und in diese Richtung so. Einmal bei einem runden Geburtstag wurde ein ziemlich großes Schwein gegrillt und dieser Freund, in Anführungszeichen, der mich eingeladen hatte, hatte dem einen Apfel in das Maul gequetscht und der war dann so ein bisschen mitgebraten und hat dann ganz stolz gesagt, schau, da ist auch was für dich. Okay, also solche Situationen erlebte man dann. Und im Sinne von lustig machen darüber. Dann wurde es richtig bekämpft, also von der Nahrungsmittelindustrie, von der Pharmaindustrie, von den Medizinern und Medizinikern. Und bis heute ist da, obwohl es inzwischen so gut belegt ist mit so vielen Studien, gibt es immer noch so einen Widerstand aus dem pharmahörigen Medizinbereich. Von den Ärzten weniger. Und war natürlich auch so nach der Bekämpfungsphase, plötzlich war das durch. Heute ist eigentlich diese wunderbare Situation, dass das sich sehr weit verbreitet hat. Peace Food ist ja Bestseller in vielen Sprachen auch und geht so seinen Weg und findet viele, die sich darauf beziehen und ihr Leben umstellen. Heute wäre das aus meiner Sicht in dieser Corona-Koma-Situation jetzt schon die zweite Welle und noch verrücktere Shutdowns, eher Knockdowns in Österreich hier mit wie Kriegszustände, Ausgangssperre in der Nacht, als würde der Virus nachts nicht aktiv werden. Naja, also maßlose Maßnahmen. Mit Covid-19 haben sie, glaube ich, wenig zu tun. Da ist wohl eine ganz andere Agenda dahinter, die ich nicht kenne. Und eigentlich eine wunderbare Lösung. Wir könnten an Maximilian Bircher-Benner denken, diesen großen Arzt der Schweiz, der in der Zeit der spanischen Grippe, die ja ungleich gefährlicher war, sein Krankenhaus wirklich mit Soldaten mit spanischer Grippe, jungen Leuten auch, voll hatte und keinen verloren hat. Wie Andres Bircher, sein Enkel, auch ein Chefarzt, toller Arzt, so nett beschreibt, wirklich liebenswürdig beschreibt er das. Oder da ist Mikkel Hinhede, der dänische Arzt, der Dänemark 1917 im Krieg vor einer Hungersnot während einer Blockade geschützt hat, indem er pflanzliche Ernährung eingeführt hat. Die war damals automatisch vollwertig, bei Bircher Benner auch, vor 100 Jahren. Und dann kam 1918 die spanische Grippe über die Welt mit über 50 Millionen Toten, über 25 in Europa alleine, in anderen Gegenden werden sie nicht so gut gezählt haben. Und Dänemark mit der immer noch pflanzlichen Ernährung, das einzige Land ohne erhöhte Sterblichkeit. Das hat sogar die Lancet anerkannt. Also, wenn man so ein Ziel hat, ist es was Wundervolles. Und das ist immer wieder aus meiner Sicht gut, ja, zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Was ist meine Vision? Wenn ich was Schwieriges beginne, wie so eine Sitzmeditation, ja, dass ich mir die Stufen klar mache, aber ganz zum Schluss sitzt es. Und sitzen im Sein. Das ist bei so vielen Aspekten. Ob du was Neues durchsetzen willst oder was Unerwartetes in dein Leben kommt. Eine Situation, die ich auch gut kenne, wenn ich so Theoriekurse gebe oder früher gegeben habe, war das oft in Pichel. Und das ist auch in der Steiermark, aber in den Hohen Tauern. Und dann haben wir manchmal, wenn eine günstige Wettersituation war, habe ich am Abend zu den Teilnehmern gesagt, und morgen treffen wir uns um 3:30. Dann haben einige ganz entrüstet gesagt, ja, und was soll man den ganzen Vormittag machen? Ist doch Kurs hier. Ist dann schon bezahlt. Ich sagte, nein, nicht um 15.30 Uhr, um 3:30. Ja, was? Das ist ja mitten in der Nacht und das Frühstück ist auch schon bezahlt. Das geht ja gar nicht. Ich sagte, nein, Frühstück ist kein Problem. Wir gehen zum Sonnenaufgang. Ja, was mitten in der Nacht? Da hätte das eine Ausschreibung stehen müssen, Bergstiefel und so. Ich dachte, na, aber wer geht heute schon noch mit Bergstiefeln? Kannst du mit ganz leichten Schuhen gehen? Und dann wurde aber gesagt, ja, aber da hätte man eine Stirnlampe gebraucht. Das waren die, die noch nie um diese Zeit wach waren, ne? Und auch sonst wahrscheinlich nicht so sehr wach, egal. Die haben da Sorge gehabt, konnte ich auch sagen, na, vor dem Sonnenaufgang gibt es die Aurora, kannst du ausreichend sehen. Naja, gut, dann um 3:30 morgens, wenn wir los sind, dann waren so 10-15% gar nicht dabei. Die haben das ignoriert und boykottiert. Und bei den anderen waren viele Nörgler dabei. Jetzt sind wir im Sauerstoffgleichgewicht gegangen, also schön weit auseinandergezogen, sodass man da nicht miteinander die schlechte Stimmung ansteckend erlebt, aber vor allen Dingen, dass man mit seinem Atem ohne ins Überatmen, also ins Sauerstoffdefizit, ins Hecheln kommt, schön ruhig geht. Und viele haben Rucksäcke dabei gehabt, hat kein Mensch was von gesagt, aber so sind wir. Wir laden uns selbst gerne viel auf oder gerne vielleicht nicht, aber wir tun es einfach. Würden uns das auf und schleppen da Getränke hoch und Nahrung und viele Ausrüstungsgegenstände. Oh, was denn? Gut, und dann kommen wir da oben an, vielleicht so 5-15 Minuten vor Sonnenaufgang, je nach dem eigenen Schritttempo. Und dann weiß ich ungefähr, wann die Sonne aufgeht. Da habe ich die Flugwetterwarte angerufen. Und dann machen wir Meditation oder Tai Chi. Wenn die Augen zu sind, kurz vorher, sage ich dann, jetzt macht mal die Augen auf. Den Rucksack haben sie übrigens schon, den selbst aufgeladenen, schon früher abgesetzt, was auch schon eine tolle Erleichterung war. Und dann geht noch die Sonne auf und blitzt so über den Horizont. Und dann geht sie manchmal auch im Herzen auf. Gar nicht so selten. Und dann passiert das, was man ein Gipfelerlebnis nennt. Ein Peak Experience. So, Abraham Maslow hat es beschrieben in Psychologie des Seins. Also die Peak Experience, die sind nicht gleich verteilt. Ne? Manche, die jetzt wissen, was ich meine, die hatten schon viele, haben auch noch viele. Und andere wissen gar nicht, was ich meine. Dann müsste man einiges unternehmen. Ja, muss man halt mal rauf auf so einen Gipfel und einen Sonnenaufgang erleben. Jedenfalls, wenn das passiert und Tränen fließen und man ist berührt und gerührt, dann gibt es wieder welche, die bedanken sich bei mir. Danke für diese Erfahrung. Und ich muss dann sagen, du, die hast du dir geschenkt. Also ich habe die Berge da nicht hingestellt, die stehen bei uns in Österreich überall rum und in der Schweiz und in Bayern auch natürlich und in Südtirol. Und es ist gratis, du kannst da hochgehen, viele Morgende. Ah ja, also Dank muss man immer annehmen. Aber in dem Fall kann man ihn auch angenommen, habe ich ihn und dann gebe ich ihn aber trotzdem zurück. Es ist deine Leistung, ihre, seine. Okay, wenn wir da zurückgehen, ist es eher ein beschwingtes Zurückgehen. Dann kommen wir rechtzeitig zum Frühstück natürlich leicht ins Hotel und da sitzen dann die Boykottierer. Die hoffen jetzt, dass das eine furchtbar schreckliche, müde, ekelhafte Geschichte war und sind dann nicht erfreut, wenn es so schön war. In der Regel nicht, die nicht, sondern die sind echt sauer. Die projizieren dann weiter und sagen, das hätten sie mir uns sagen müssen. Das hättest du mir sagen müssen, dass das so toll ist. Und dann wollen die das auch. Da kommt der Wille wieder rein, den wir schon beim Sitzen hatten. Und wenn ich dann sage, manchmal zitiere ich einfach Michail Gorbatschow, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Nämlich dann, wenn das Wetter, das ist in der Nordsteiermark sozusagen, in hohen Tauern nicht so stabil wie in Damanga hier, in diesem mediterranen Klima, könnte man das ja jederzeit wieder machen, weil so viel Sonne ist. Da nicht. Aber gut, wenn die dann, die sammeln dann Unterschriften und auch da könnte ich dann sagen, gemeinerweise ist hier keine Demokratieveranstaltung und wir müssen nicht machen, was ihr ja mehrheitlich zusammen entscheidet. Aber wie auch immer, wenn es nochmal ein Zeitfenster gibt mit freier Sicht bei Sonnenaufgang, gehen wir nochmal. Und dann gehen die, die da wunderbare Erlebnisse hatten, sowieso mit, aber auch die, die schöne Erfahrungen hatten, sind dabei. Und dann die Boykottierer, die jetzt aber mit ihrem Willen das auch haben wollen. Und was ich sicher voraussagen kann, ist, keiner von denen wird es erleben. Mit der Haltung, ich will, ich habe ein Recht darauf, der muss das für alle sicherstellen. Netter Gedanke, so sozialistisch, alle sollen ihre Peak Experiences haben. Aber so verrückt waren nicht mal die Sozialisten, dass sie das eingefordert haben. Die wollten so gleiches Geld für alle, gleichen Besitz. Das wäre relativ einfach noch herzustellen, ne? Wenn die sehr Reichen verzichten würden und die Armen sich einen Stoß geben würden, wäre das, glaube ich, machbar. Aber auf der Ebene des Erlebens eben nicht. Also da haben wir wieder diese Stufen. Ich muss, dann verweigern die. Ich soll, immerhin, dann gehen die mit. Schon besser. Ich will, haben wir dann zum Schluss gesehen. Das ja, besser, aber es funktioniert immer noch nicht. Und dann, ich kann und ich darf und es geht, in dem Fall, statt ich sitzt, gehen und da oben sein in dieser wundervollen Welt. Also dieses Stufenmodell würde ich euch gern ans Herz legen, es guten Ausblick zu haben, ein Ziel, eine Vision, sich über die Stufen dahin auch klar zu werden. Ja, diese 7 Stufen kann man auch in den 7 Chakren finden. Das ist eine hilfreiche Unterstützung. Ob es ums Sitzen geht, ums Gehen geht, das Durchsetzen von neuen Ideen, immer hilfreich. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich hat es vielen geholfen. Euer Rüdiger.